Hier ist der Großdeutsche Rundfunk mit allen Sendern. Angeschlossen.
Radio 1942. Ein modernes Massenmedium mit einer steigenden Zahl an Zuhörern. Der Nationalsozialismus nutzte die weltumspannende Radiotechnik für seine Propaganda. Eine der aufwendigsten Sendungen wurde Heiligabend ausgestrahlt. Nach umfangreichen technischen Vorbereitungen rief der Deutschlandsender am 24. Dezember 30 Übertragungsstellen im Machtbereich des NS-Staates über den Äther auf.
An alle. Noch einmal sollen alle Kameraden Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lienerhamerich. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Wolga.
Der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya.
Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste.
2 Stunden Radioprogramm übertragen am 24. Dezember 1942 zur besten Sendezeit. Da wurden Soldaten aus Narvik und Sardinien, aus Stalingrad, der Atlantikküste und anderen Frontabschnitten untereinander und mit ihren Familien zusammengeschaltet.
Wovon kann der Lanzer denn schon träumen? Er träumt vom nächsten Wiedersehen unter den verschwiegenen Waldesbäumen, wo stets Verliebte gehen.
Beim Publikum kam das an, trotz oder vielleicht gerade wegen der grausigen Realität. Denn auch im Krieg sollte Weihnachten ein Familienfest sein. Und wer konnte besser die großen Entfernungen überbrücken als der Rundfunk?
Achtung, noch einmal Leningrad.
Und vor Leningrad und am Volkow.
Achtung, die Kanalküste.
Ihr Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal.
Die Weihnachtsringsendung war ein ungeheures Medienereignis für die damalige Zeit. Die Faszination, fast gleichzeitig in tausende von Kilometern entfernte Teile der Welt zu horchen. Größenwahn, Durchhalte und Expansionswille fanden in der Sendung ihren Ausdruck. Im Radio wurde der Machtbereich des NS-Regimes noch einmal abgesteckt.
Achtung, noch einmal die Kaukasusfront.
Hier meldet sich die Front im Kaukasus.
Achtung, Catania.
Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika.
Propagandaminister Josef Goebbels wollte vor allem von den militärischen Rückschlägen bei Stalingrad ablenken. Die Weihnachtsringsendung des Deutschlandsenders sollte dazu zwischen den Soldaten an der Front und den Hörern zu Hause eine sentimentale Verbindung inszenieren. Und wann konnte Goebbels besser an Nationalgefühl und Hoffnungsbereitschaft von Millionen appellieren als eben am Heiligabend?
Ohne jede Schminke und ohne jede Einschränkung. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemand umsonst.
Josef Goebbels, 1933 vor den Intendanten des Reichsrundfunks.
Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. Nur keine Öde.
So fand ich Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen. Leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro.
Wie kein anderer hatte Goebbels die kulturelle Bedeutung des Radios erkannt. Die große Weihnachtsringsendung von 1942 war nur ein Propagandahöhepunkt. Im selben Jahr besaßen 16 Millionen Deutsche ein Radio. Der Volksempfänger oder auch Goebbels-Schnauze, wie man den Radioapparat im Berliner Volksmund nannte, war ein Billiggerät für nur 35 Reichsmark. Im Sinne der Volksgemeinschaftsideologie wurde unablässig das gemeinschaftliche Radiohören propagiert. Ob im Betrieb oder am Stammtisch, Radiohören ging über die Privatsphäre des Einzelnen hinaus.
Das soll nun durchaus nicht heißen, als dass der Rundfunk in Zukunft lediglich in Gesinnung machen soll. Die Führer der nationalsozialistischen Bewegung, vor allem der oberste Führer selbst, sind viel zu tief künstlerisch veranlagt, als dass sie glaubten, ein Parteiprogramm an sich kann die großen Erschütterungen, die die Kunst mit sich bringt, ersetzen. Und wir sind nicht der Überzeugung, dass Unterhaltung, Spannung, Aktualität, Befriedigung der Tagesbedürfnisse, dass alles das ersetzt werden könnte, nur durch eine mit mehr oder weniger großem Geschick vorgebrachte Gesinnung. Gesinnung ist gut, aber zur großen Gesinnung muss auch das hervorragende Können kommen.
Unterhaltung galt als staatspolitisch wertvoll. Kraft durch Freude stand auch auf dem Programm der deutschen Rundfunkindustrie. Schlagerstars wie Marika Röck, Zara Leander und Johannes Heesters wurden für das Radio Dienst verpflichtet, für die großdeutsche Sache, wie es hieß, für Volk und Vaterland. Teils heiter, teils wehmütig nahmen sie das Ende des Nationalsozialismus bereits vorweg.
Kauft dir einen bunten Luftballon, nimm ihn fest in deine Hand. Stell dir vor, er fliegt mit dir davon in ein fernes Märchenland.
Im Rundfunk Weihnachten 1942 ließ sich die Realität des Krieges nicht mehr verleugnen, nur noch verzuckern. Die Traumwelt des Hörfunks lud dazu ein, den Bombenalltag zu vergessen und auf bessere Zeiten zu hoffen.
Gute Nacht, Mutter, gute Nacht. Ach, ihr Kummer und Sorgen gemacht.
Der Rundfunk diente politischen Zwecken, auch wenn das nicht immer offensichtlich war. Goebbels wusste das bereits 1933 nur zu gut. Es gibt keine Kunst ohne Tendenz, formulierte er. Und folgerte weiter, die tendenziöseste sei die, deren Schöpfer behaupten, sie habe keine.
Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied, jede Nacht mit einzustimmen.
Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden fern drunten und drüben am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an.
Vor einigen Jahren wurden erstmals Stimmen laut, diese propagandistische Weihnachtsweihestunde sei im Studio manipuliert worden. Es habe sich um gespielte Radioszenen gehandelt. Die vorbereiteten Einspielungen seien keineswegs simultan aus der ganzen Welt zusammengetragen worden, sondern aus den Nebenräumen des Sendestudios. Ob radiophone Inszenierung oder reales Ereignis, die Weihnachtsringsendung von 1942 bediente sich gezielt der Heiligen Nacht und verband dabei die technischen Möglichkeiten des Rundfunks mit Kitsch und Propaganda.